Es ist Freitag, der 25. August.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist immer schön, mit ihm zu reden. Und das passiert hier in schöner Regelmäßigkeit. Und es ist besonders schön, denn der Mann war ja genauso wie ich in einer Art Sommerpause und kommt jetzt langsam wieder zurück, um eine Sendung wie Late Night Berlin langsam wieder zurück in die Spur zu hieven. Und aus Baywatch Berlin, da kennen Sie ihn natürlich sowieso. Ich spreche von Deutschlands größtem Entertainer, Klaas Häufer-Umlauf. Guten Tag.
Natürlich, genau. Hallo Micky. Ja, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Herzlichen Dank. Und ich habe es das erste Mal zugesagt für eine Ausgabe unter der Woche. Normalerweise war ich immer nur in der Wochenendausgabe.
Das stimmt, ja.
Und das kann man immer so schön nachmittags machen,
ja,
wenn man dann über so langfristigere Themen spricht.
Ja.
Und jetzt muss ich also mitten in der Nacht ran.
Ja, aber du bist ja ein politischer Mensch und da muss man das ja auch mal, so ein paar Punkte mit dir abklopfen. Übrigens, als politischer Mensch bist du ja auch Heavy User von Steingarts Morning Briefing oder The Pioneer Briefing heißt es ja. Hast du mitgekriegt, dass Steingart sich jetzt nach 2 Schiffen jetzt auch noch einen Bus gegönnt hat? Ich musste so lachen. Das heißt jetzt der Klartextbus.
Oh nein.
Das fand ich toll.
Das klingt eigentlich wie so eine Reisegruppe, die sich normalerweise verabredet, um dann irgendwie zu irgendwelchen Montagsdemonstrationen zu fahren. Dass man noch die anderen noch abholen muss mit dem Klartextbus und dann richtig, fährt man irgendwo hin, ja, und schreit irgendwo auf dem Marktplatz was in so Megafone,
ja,
nämlich sogenannten Klartext.
Ja, naja, ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass er sich einen eigenen Zeppelin gönnt oder ein U-Boot.
Ja. Ne? Also. Oder dass Harald Schmidt einen Busfahrführerschein macht.
Oh Gott, auf den kommen wir gleich auch noch kurz zu sprechen.
Fun Fact des Tages.
Kündigung bei Beleidigung in WhatsApp-Gruppe möglich. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt kann nach Beleidigung in privaten Chatgruppen eine fristlose Kündigung drohen. Was bedeutet das, dass das jetzt tatsächlich rechtskräftig und gültig ist? Was bedeutet das für den internen Chat in eurer Firma Florida TV? Wer ist am heftigsten bedroht? Ich weiß ja, wie ihr da alle holzt. Ich kenne Schmitti, ich kenne Jakob.
Ja.
Ich kenne auch ganz andere Leute da. Also
ja,
wer ist akut gefährdet?
Wahrscheinlich alle, hoffentlich, dass die zumindest mal den Kanal oder diesen dann einstmals privaten Moment noch genutzt haben, um da irgendwie Dampf abzulassen. Ist ja immer besser, als wenn das so miteinander ständig passiert im Büro. Also es hat ja durchaus auch eine Funktion, dass so ein bisschen die Luft rausgelassen wird aus bestimmten Situationen.
Ja.
Aber was wir halt haben, ist auch ein Firmenchat, wo alle drin sind.
Mhm. Oh.
Und das muss man sagen, das war irgendwann mal so, als wir wenige Leute waren, hatte das noch so den Ton, den man auch benutzen würde, wenn man sich so im Freundeskreis unterhält. Und irgendwann bekommt das so einen ganz normalen, so eine Büro-Rhetorik.
Ja.
Und ab einer gewissen Mitarbeiteranzahl verkommt also dieser Chat zu etwas Eigenem mit einer eigenen Sprachkultur.
Ja.
Und es wird nur noch geschrieben, hey, ihr Lieben.
Ach so.
Also das ist zu freundlich. Das ist das andere Problem, dass man, oder in so mit so einer unterschwelligen Angepisstheit werden dann so dreckige Teller fotografiert und so.
Ach so.
Also das finde ich eigentlich schlimmer.
Ja.
Diese Subtitles, die dann in so Firmenchats sind, wo dann so 4 Nachrichten untereinander stehen, die so an alle gerichtet sind, so ganz lieb und hey, ihr Lieben, wer hat denn schon wieder auf meinem Parkplatz gestanden und so, hey, ihr Lieben. Und das finde ich, also dann einmal richtig ausflippen irgendwo.
So eine Achtsamkeitsaggression, die so um sich greift. Ne? Das, ja, das ist schwierig. Wo hatte ich so diesen Ton zuletzt beobachtet? Ich glaube bei Tina Ruland im Dschungelcamp. Weil sie dann mit den anderen Campern auch immer so besonders achtsam und aufmerksam und anti-aggressiv gesprochen hat, was auf eine Art und Weise konfliktabmildernd war, dass man im Grunde genommen davon ausgehen konnte, dass also relativ bald der Erste über sie herfallen würde.
Ja, muss ich sagen, also wenn ich jetzt aus Arbeitgebersicht Kündigungsfantasien habe, dann eher bei so lieb gemeinten Nachrichten im Firmenchat.
Ja, ja.
Also richtige Ausfälligkeiten, damit kann ich besser umgehen, dann knallt's. Für mich hätte das Urteil in dieser Tiefe nicht gebraucht.
Die Schlagzeile des Tages.
Also wenn nicht sogar der ganzen Woche, wenn nicht sogar des Monats. Die Bild-Zeitung beschrieb so die Mondlandung der Inder. Ja, ich zitiere nur, Inder gelandet, Taj Mahal. Wem gehört jetzt eigentlich der Mond? Fantastisch. Ne? Also es war ja so die indische Mondsonde Chandrayaan 3, die hat den Lander Vikram sicher auf dem Mond abgesetzt. Eine kleine Weltraumsensation, denn zuvor ist das nur den Amerikanern mit ihrem Apollo-Programm der Sowjetunion und China geglückt. Ja, Indien stößt jetzt quasi zu den großen Weltraumnationen der Erde zu, aber nochmal Taj Mahal. Und ich habe das nur reingenommen, denn abseits des zweifelsohne immer wieder vorhandenen Kampagnenjournalismus, liebe Grüße an Robert Habeck, ist die Bild-Zeitung, es tut mir wirklich leid, also sie sind so wieder auch so ein bisschen zurück in der Fun-Spur. Also da sind schon so ein paar Sachen jetzt merklich verändert. Also Julian Reichelt hat ja nur aus dem Schützengraben gesendet und mit der neuen Chefin merke ich, es ist der gute alte Blödsinn aber auch wieder dabei. Also der Wolfsmensch aus dem Harz. Ich
wollte es gerade sagen, knüpft man wieder an gute alte Öff-Öff-Zeit. Ja. Kannst du dich an den noch erinnern?
Öff-Öff,
der Waldmensch. War glaube ich auch so ein Bild-Zeitungsprodukt und es war dann natürlich in Punkt 9, Punkt 12 und ich weiß nicht wo. Das war so ein Mann, der sich immer selber Zähne gezogen hat und unter so einem Fell irgendwo sich unter so einer Tanne in so einem deutschen Mischwald da sein Lager aufgeschlagen hat. Ja. So ähnlich wie dieser berühmte Harz-Mensch, wo immer alle gesagt haben, ja, das ist ja Quatsch, den gibt's ja gar nicht. Und jetzt
übrigens nicht Arno Dübel, der berühmte Harz-Mensch. Das war der andere berühmte Harz-Mensch, aber nicht zu verwechseln. Anders geschrieben halt, ne?
Ja, genau. Und Arno Dübel hätte jetzt ja auch keinen Grund gehabt, seinen Tod nur vorzutäuschen, weil vor was hätte er fliehen müssen?
Ja, vor geregelter Arbeit hätte man wahrscheinlich gesagt. Übrigens, Öff-Öff, ich weiß nicht, ob er sich zusammen mit dem Harz-Menschen, dem Harz-Wolfs-Menschen, ob er sich auch mal mit dem Polen-Yeti getroffen hat vor ein paar Jahren. Das war ja meine ever-ever-Lieblingsschlagzeile, Polen-Yeti begafft Bikini-Mädchen. Und wie gesagt, ich würde jetzt nicht dazu raten, die Bild-Zeitung zu kaufen, aber ich muss sagen, wenn man da an diesem Verkaufskästchen vorbeigeht, da lacht einen doch mittlerweile wieder mal die ein oder andere Schlagzeile an, wo man sagt, that's what I signed up for. Das muss man schon sagen. Also Taj Mahal, das ist schon wirklich, das ist die hohe Kunst, der Wirklichkeitsaufnahme.
Aber es ist aber nach wie vor so, dass praktisch auf dem Mond landen jetzt wissenschaftlich gar keinen Sinn macht, oder?
Ja,
also es ist nicht
wirklich
so, dass man irgendwas dabei lernt oder so, sondern das ist also so, wie das die letzten 20 Jahre auch gesagt wurde, es fliegt deswegen keiner mehr hin, weil es halt wurscht ist.
Ja.
Und dann macht es aber nochmal jemand, um zu zeigen, wir haben auch so eine Maschine und wir können das übrigens auch und wer weiß, was wir mit dem Wissen noch alles hinkriegen.
Ja. Das ist, glaube ich, Interstellar so ein bisschen das Äquivalent dazu, wie jetzt im Jahr 2023 noch im P1 einen drauf machen mit so einem Eimer billigen Wodka und Wunderkerzen, wo dann alle sagen, naja, also um ehrlich zu sein, das ist jetzt auch nicht mehr so richtig revolutionär. Was man dazu sagen muss, das ist aber schon auch im Wettbewerb ein bisschen peinlich, denn die Russen haben es ja auch gerade versucht und das Ding ist abgestürzt. Also jetzt erst knallt die Mondsonde, stürzt ab, jetzt das Flugzeug von Prigozhin, also wie viel Pech hat Putin eigentlich dieser Tage? Und das bringt uns zur wirklichen.
Die Schlagzeile des Tages.
Ah nee, falsch. Ich habe getauscht. Geht gar nicht mehr um Putin. Es geht jetzt um was viel Wichtigeres. Auf Putin kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wir reden natürlich jetzt über die Erweiterung der BRICS-Gruppe. Eine Ansage an den Westen, so beschreibt es die Zeit. Die BRICS-Gruppe vergrößert sich. Ihr Gipfel zeigt, dass die Länder dem Takt der westlichen Welt nicht mehr länger folgen wollen. Weder wirtschaftlich noch ideologisch. Ich zitiere, am Ende kann Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa doch noch einen Erfolg verkünden. Aus 5 wird 11 aus der BRICS-Gruppe. Gruppe wird BRICS Plus. Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika haben sich nach einigem Hin und Her in Johannesburg entschlossen, ihren Kreis zu erweitern. Argentinien, Ägypten, Äthiopien, der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate werden ab 2024 Teil derer, die, so betonen sie es hier in Südafrika, immer wieder dem globalen Süden eine starke Stimme geben wollen, um die Weltordnung gerechter zu gestalten. Also ein massiver Block als Gegengewicht zur G7. Nicht jeder der Teilnehmer möchte das gleich als Gegenveranstaltung verstanden wissen. Aber es ist natürlich schon dann ein ordentlicher, ich glaube so rund 50% der Weltbevölkerung werden da repräsentiert. Ich glaube 40% so der insgesamt der Wirtschaftsmacht der Welt. Das ist schon stark. Ich finde es ein bisschen schade, weil das Akronym BRICS oder BRICS, das war natürlich fantastisch, das war cool, das war sexy. Jetzt mit 11 Buchstaben, mit viel Äs und so dabei. Das, wie will man das jetzt nennen, ne?
Ja, ist es nicht BRICS Plus oder gleich einen ganz neuen Namen?
Es klingt wie so ein Streamingdienst, ne? BRICS Plus oder so ein Magazin, was man auf keinen Fall abonnieren will. Ne?
Ja, also man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass sich Dinge zusammenbauen, gar nicht mal mehr so sehr im Hintergrund.
Ja.
Um letztendlich, also es wirkt natürlich wie so eine konzertierte Vorbereitung an allen möglichen Stellen.
Schon, ja.
Und so diesen leichten Hang dazu, das nicht ernst zu nehmen und auch so ein bisschen überheblich draufzuschauen, sagt, naja, die da, sollen die da mal sich da treffen und so. Also da gehöre ich jetzt auch nicht dazu. Also
ja.
Ich finde schon, dass eine beachtliche Entwicklung und beachtlich jetzt erstmal wertfrei.
Absolut,
schaust mir
ja.
an und mal gucken, was da passiert. Und wenn man die G7 so als Wirtschaftsgröße am Ende behandelt, ist es ja dann doch auch immer nach vorne gestellt, dass es dann eine sogenannte Wertegemeinschaft ist.
Ja, darauf beruft man sich ja gerne im Westen.
Ja.
Sagt man ja sogar über die EU.
Ja.
was ich auch mutig finde.
Eben, ja. Genau. Und also das, ich glaube, das funktioniert schon da nicht. Und ich denke mal, das wird jetzt nicht gerade besser durch diese Allianzen, die dort gerade geschmiedet werden.
Also, es werden ja auch keine Werte geteilt, also Indien und China beispielsweise. Und Werte ist ja auch ein wirklich, also klar, ne, jeder dieser Staaten nimmt ja für sich in Anspruch, für etwas zu stehen und auf der moralisch richtigen Seite zu stehen und dass man natürlich gegen die Monopole des Westens gegen angehen will. Und sie haben ja alle ein ganz eigenes Verständnis von, sagen wir mal, Autonomie einzelner Staaten, also China, Taiwan beispielsweise. Ne? Und wenn man sich vorstellt, dass du dann aber auch zum Beispiel den Iran und Saudi-Arabien, die ja nun wirklich alles andere als freundschaftlich verbunden sind, dass die in so einer Allianz sind, das ist schon interessant, wer da jetzt so alles an einem Tisch sitzt.
Also ich glaube, man kann sich auch dort, wenn es jetzt wirklich darum geht, schlagkräftig zu sein, für was auch immer, kann man sich da auch auf die Uneinigkeit der Menschheit verlassen.
Ja.
Also genauso wenig wie G7, G20 und all das, also dass man da irgendwie mal eine vernünftige Abschlusserklärung rausbekommt, nachdem das nun tagelang geht und eigentlich gut vorbereitet ist und man ja denken könnte, dass man sich wenigstens auf so Grundsätze einigen kann, die dann tatsächlich auch irgendwie mehr bewirken, als nur einen wahnsinnigen Wind und Absichten in die Zukunft gerichtet sind. Ich glaube mal, dass sowohl im Guten als auch vielleicht in gar nicht so guter Absicht es eben nicht einfach ist, alles unter einen Hut zu kriegen. Aber es ist mal wieder die Erkenntnis, dass offenbar es nicht darum geht, sich tatsächlich an einen Tisch zu setzen und dafür zu sorgen, dass es für alle gleichmäßig besser wird.
Gucken mal, wer da spricht.
Papier der Bundestagsfraktion: Lindner lehnt SPD-Vorstoß zu Industriestrompreis ab. Das berichtet der Deutschlandfunk. Bundesfinanzminister Lindner lehnt den Vorstoß der SPD-Bundestagsfraktion für einen Industriestrompreis in Höhe von 5 Cent ab. Lindner sagte dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, bislang habe noch niemand einen umsetzbaren Vorschlag gemacht, wie das zu finanzieren sei. Auch Bundeskanzler Scholz lehnt einen Industriestrompreis bislang ab. Doch die Gegenstimmen werden mehr. Was ich an der ganzen Geschichte eigentlich besonders interessant fand und finde, ist der Umstand, dass es jetzt plötzlich dann auch anfängt zu knirschen zwischen dem SPD-Kanzler Olaf Scholz und der SPD-Fraktion. Denn was in den letzten 2 Jahren ja vielleicht sogar ein bisschen länger schon erstaunlich gut funktioniert hat, war ja eine Einigkeit der Sozialdemokraten. Das kannte man ja lange, lange nicht. Und jetzt über diesen Industriestrompreis, den Olaf Scholz ja als dauerhafte Maßnahme ablehnt, gibt es die ersten Zerwürfnisse. Denn der SPD-Chef Klingbeil, der hatte ja noch bei Lanz gesessen und gesagt, ja, wir wollen Olaf Scholz aber schon dazu bringen, dem zuzustimmen. Also das jetzt auch noch, also nachdem die Ampel ohnehin schon irgendwie an allen Ecken und Enden so auseinanderzufallen droht, ist jetzt auch endlich die gute alte Sozialdemokratie zurück. Könnte man meinen, und da spreche ich natürlich mit einem der führenden Sozialdemokraten Deutschlands, Klaas, was ist denn da wieder los in deiner Partei?
In meiner Partei. Ich möchte mal kurz dazu sagen, dass immer noch das Gerücht umhergeht, ich hätte ein sogenanntes Parteibuch.
Das habe ich bewusst vermieden.
Nee, das hast du einfach nur so suggeriert, nennt man das, glaube ich.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Genau. Deswegen sah ich mich genötigt, das mal klarzustellen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht grundsätzlich eine gewisse Nähe, dass mir eine Nähe jetzt befremdlich sich das anfühlen würde.
Ja.
Aber so ist es ja eben, hast du ja gerade auch gesagt. Also so vielseitig wie da teilweise die Meinungen sind, so unterschiedlich findet man dann auch die einzelnen Meinungen und dementsprechend hat man kein klares Gefühl dazu. Aber dieser Unterschied von Olaf Scholz zur Partei, ich meine, es gibt keinen Moment, wo man den nicht spürt.
Ja.
Das ist eben so. Und den spürte man im Wahlkampf, den spürte man schon vorher, den findet man in vielen verschiedenen Situation. Und ich bin auch durchaus erstaunt über ganz viele Entwicklungen, die momentan so mit der, also ich habe das ja lange nicht erlebt, dass überhaupt die SPD in Regierungsverantwortung in dieser Form, also auch im Kanzleramt ist und da gab es gewisse Entwicklungen, die mich überrascht haben. Also beispielsweise Nancy Faeser im Innenministerium, Ja. Da werden also mittlerweile Dinge gemacht, das hätte sich ja ein Horst Seehofer teilweise gar nicht getraut auszusprechen.
Ja, sie ist im Wahlkampf, ne?
Ja, das ist ärgerlich für alle anderen, die mit dem Innenministerium Hoffnung verbunden hatten.
Also richtig.
Also ich bin teilweise schon erstaunt, wie wenig man hier und da grundsätzlich einer Haltung sein kann, dass die Meinungen im Detail dann auseinandergehen.
Klar.
Und auch innerhalb einer Partei, gerade auch in dieser Verantwortung momentan, Diskussionen entstehen, ist ja wünschenswert.
Gab es natürlich Anfang der 2000er in der SPD natürlich auch, ne?
Ja,
Stichwort
klar.
Agenda 2010, das
absolut.
War ja ganz extrem, da wurde ja nun wirklich das sozialdemokratischste aller Grundverständnisse aufgelöst oder man hatte sich da entzweit und du sprichst natürlich das Thema Migrationsfragen an, das ist sicherlich ein ganz elementares Thema. Jetzt beim Thema Industriestrompreis geht es natürlich eher um die Finanzierbarkeit von Dingen.
Es geht um die Finanzierbarkeit, es geht aber auch ein bisschen darum zu überlegen, wer steht hier für wen ein.
Ja, absolut.
Da geht es auch wieder darum, dass man eine grundsätzliche Belastung für viele, dann auch das Vertrauen darauf, dass wenn man dann subventioniert, dass es dann die richtigen Unternehmen sind und so weiter. Also
exakt.
Es geht ja nicht nur darum, wo kommt das Geld her und wie macht man es dann, sondern auch so ein bisschen,
klar.
Ist das ein Prinzip, was am Ende ja, eine Gerechtigkeit verspricht.
Absolut, ja, es geht ja es wird ja irgendwann in eine Situation möglicherweise kommen, dass bestimmte ausgewählte, besonders tragfähige oder besonders, sagen wir mal, wichtige Unternehmen, dass die dann vielleicht diesen Industriestrompreis bekommen und andere nicht. Ich warte eigentlich täglich auf den Begriff Industriestrompreistriage. Das kann eigentlich nicht mehr lange dauern, bis dieser Begriff in der Welt
wem
ist.
Wem als erster das Licht ausgestellt wird.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, wir warten es mal ab. Ist auf jeden Fall lustig. Also in der Ampel wird es nie langweilig irgendwie. Also wenn es dann nicht nur zwischen Grünen, FDP und SPD rund geht, dann jetzt auch endlich zwischen SPD und der anderen SPD. Und jetzt kommt ja erstmal wieder Meseberg oder wie ich es jetzt schon liebevoll nenne, Maleseberg. Mhm. Und da wollen wir erstmal gucken, wie die da wieder rauskommen.
Ne?
Man trifft sich und man suggeriert Einigkeit und dann dauert das maximal 5 Stunden und dann geht es aber gleich wieder richtig rund. Also, naja.
Das gibt's doch gar nicht.
So, jetzt aber. Putin kündigt, und das ist wirklich toll, Putin kündigt umfassende Untersuchung zum Absturz des Jets mit Wagner-Eliten an. Das berichtet NTV. Russlands Präsident Wladimir Putin kündigt nach dem Absturz des Privatjets, der laut Passagierliste unter anderem Wagner-Chef Prigozhin transportierte, eine umfassende Aufklärungsarbeit an. Er hatte übrigens auch noch, das war im Zuge des Ganzen auch noch geschehen gestern, er hatte auch der Familie des Wagner-Chefs kondoliert. Also traurig. Und er sagte, man wird sehen, was die Ermittler herausfinden. Man wartet ja schon darauf, dass irgendwie einer noch so einen Sack mit den Zähnen von Prigozhin irgendwo daneben legt. Also es ist schon eine faszinierende Geschichte, die du sicherlich auch höchst interessiert verfolgt haben wirst, denke ich mal.
Ja, sicher sind da skurrile Entwicklungen grundsätzlich auch dann in den letzten 2 Monaten rund um diese Beziehung zwischen diesen zwei Herren und mit den damit verbundenen Systemen dahinter. Aber was ich nicht so richtig verstehe, ist, dass es jetzt ja so ein bisschen gewertet wird als ein Wiedererstarken, ein Zurück in die herrschende Form finden von Putin, eigentlich so ausgelegt wird, dass einfach gesagt wird, ja, eigentlich war das wichtig, um noch mal den Machtapparat zu festigen nach außen und zu zeigen, so macht man das jetzt nicht.
Ja.
Und komischerweise war das nicht mein erster Gedanke. Also,
okay.
Weil, dass er, wenn er möchte, den jederzeit umlegen kann und zwar auch eine halbe Stunde, nachdem der da vor Moskau geparkt hat, ohne den Umweg über Belarus und da bauen alle ihre Zelte auf und dann fliegen alle nach Afrika und dann fliegt man wieder zurück. Also, dass das jederzeit möglich ist und zwar mit einem Fingerschnipsen, ist ja klar.
Ja.
Und dass, wenn aber es notwendig wird, einen ehemals engsten Verbündeten und auch so ein bisschen den Ausputzer, den, der die Drecksarbeit gemacht hat und auch das Geld rangeholt hat aus Afrika und sonst woher und in irgendeiner Form ja ein wichtiger Baustein eines totalitären Systems war und zwar jahrelang auch unter, ein bisschen unter der Wahrnehmungsgrenze von anderen Regierungen, als sie noch mit ihm sprachen.
Tja.
Und wenn dann der einzige Ausweg ist, den vor der versammelten Weltöffentlichkeit abzuknallen, ist das doch kein Zeichen von Stärke eines autokratischen Herrschers.
Ja, es ist die Sprache, die er spricht, die er immer gesprochen hat. Ne?
Ja, und, klar, gut, das verstehe ich ja, ne? Dass er dann vielleicht nicht anders kann. Aber trotzdem ist das doch letztendlich, macht es doch die Klammer zu, in einen Vorgang, der von vorne bis hinten eigentlich unkontrollierter nicht hätte sein können. Also, dass dieses Kontrolle verlieren endet doch letztendlich damit, dass die einzige Möglichkeit, diesen Heckmeck zu beenden, das ist. Das ist doch die Offenbarung, dass anders es nicht möglich ist, die Kontrolle zurückzuerlangen. Und dann geht man eben den einen Weg und sagt, na gut, dann halt obendrauf.
Ja, also was ich interessant finde, ist, der war ja nun nicht alleine an Bord des Fliegers. Wer setzt sich denn freiwillig mit Prigozhin in einen Flieger? Also das stelle ich mir immer die Frage, wer setzt sich damit hin und sagt immer, ich bestelle mir jetzt immer eine Dose Nüsse, ein Bier, oder schickt mal eine WhatsApp und sagt, ich melde mich, wenn ich gelandet bin. Also das sind auch dann Leute gewesen, die müssen sich ja sehr sicher gefühlt haben und da müssen ja gedacht haben, dass eine Zusage von Putin, der ja gesagt hat, pass mal auf Leute, macht euch keinen Kopf, ihr habt ihr freies Geleit, dass die wirklich was wert ist. Das finde ich in dem Zusammenhang wirklich ganz interessant.
Naja, und das ist vielleicht sowieso die Erkenntnis daraus. Erstmal, also wie kommt man überhaupt dazu, über solche kuriosen Vorgänge, die so weiter weg von der eigenen Beurteilungsmöglichkeit ja gar nicht sein könnten, dass man dann da über sowas jetzt reden muss, weil das eben das Zeug ist, was aktuell in der Zeitung steht. Ja, deswegen müssen wir ja darüber sprechen und uns irgendwie eine Meinung oder eine Position bilden und denken, was könnte der gedacht haben bei was und was bewirkt das jetzt nun? Ja, was weiß denn ich?
Naja.
Keine Ahnung. Das ist halt nun mal dieser absurde Kram, der gerade in der Zeitung steht. Und das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt gemeinsam mit dir in die Verlegenheit gerate, über so etwas reden zu müssen. Aber was es vielleicht tatsächlich zeigt, ist noch einmal mehr für die Leute, die das nicht längst schon irgendwie kapiert haben oder vielleicht für die Leute, die das auch absichtlich so immer nach vorne gestellt haben, zu sagen, naja, man muss dann auch verhandeln und man muss dann irgendwelche Lösungen finden und dann am Ende wird er dann schon Ruhe geben und dann ist es auch in Ordnung und dann hat man eine Lösung und dann gibt es Frieden auf allen Seiten. Also es gibt ja gerade in der rechten Blase immer mal wieder Menschen, die das sagen. Also
doch, die gibt es auch
mal,
in der linken Blase, ne? Also
ja.
die gibt es so wirklich, glaube ich, in jeder Blase, ne? Das Thema Verhandlungslösung und so, es wird manchmal ein bisschen anders begründet, vielleicht auch manchmal mit anderer Russlandnähe oder so, aber das hörst du ja überall. Das ist ja auch,
ja,
ist
aber
ja keine,
ich glaube, das ist jetzt
mal
ein universell geltendes Argument dafür, dass man sagt, also vielleicht ist es dann doch nicht so viel wert, wenn er sagt, so ist das und nicht anders.
Entzauberte Scheinriesen.
Kaffee statt Krimskrams, Tchibo in der Krise, das ändert sich für Kunden. Das berichtet der Spiegel. Jahrelang lockte der Kaffeekonzern massenhaft Käufer mit Mode, Nippes und Küchenartikeln. Doch nun beschert das Geschäft mit Yogamatten oder Spargeltöpfen Tchibo einen Rekordverlust. So will der Händler jetzt umsteuern, also 2022 Rekordverlust von 167 Millionen Euro. Grund dafür ist vor allem die Schwäche des sogenannten Non-Food-Geschäfts. Ja klar, ne? Textilien, Haushaltswaren, Elektro-Kleingeräte. Dafür war Tchibo doch zuletzt eigentlich auch bekannt. Jetzt muss ich natürlich direkt fragen, was bedeutet das eigentlich für den Senseo-Papst Jakob Lund? Also wir wissen alle, der hat häufiger in Tchibo-Filialen gestanden. Er ist Kaffeeliebhaber, hat da seine Bohnen gekauft und dann ganz nebenbei natürlich eine Yogamatte und vielleicht mal so ein Waffeleisen.
Oder ein Eierschneider.
So. Eierschneider.
Ja, solche Sachen hat man da gekauft.
Bitter, ne?
Ja, ich kaufe da immer, wenn ich jetzt so... manchmal bin ich am Wochenende in Brandenburg,
ja,
und dann ist es ja so oft auch ganz entspannt, weil es egal ist, was man anhat.
In Brandenburg stimmt
und
das.
Ja, es ist einfach auch manchmal eine Befreiung so aus dem Würgegriff, ja, der Modehauptstadt Berlin, dass man einfach mal so losgelassen wird und dann kann man anziehen, was man möchte.
Ja.
Und dann sehe ich etwas, was wirklich ausschließlich so das Versprechen mit sich bringt, dass es sich schön anfühlt, wenn man es anhat.
Ja.
Also zum Beispiel eine Mütze. Mit so Thermo,
von TCM,
von TCM mit so einem Thermoband, ja, direkt in der Mütze drin oder so.
Ach,
Handschuhe,
so geil.
In verrückten Farben, aber wo man das Gefühl, ja, hat, die fühlen sich bestimmt geil an, wenn man damit Fahrrad fährt.
Ja.
Oder so ein Schal, der schon so ein Loch drin hat, wo man dann das andere Ende so reintun kann. Und sowas
hast
kaufe
du denn
ich
auch
mir
das
dann.
LED-Leselicht. Gab es auch von Tchibo. Das Brill, das klemmst du dir an die Brille.
Ja.
Und jetzt, du sitzt ja gerade in einem sehr dunklen Raum. Wenn du jetzt, ja, zum Beispiel das Brillen-LED-Leselicht von Tchibo hättest, aha, das wäre eine von TCM oder der Bananenschneider.
Ja.
Da kann man also Bananen mit so einem Bananen wie der Eierschneider
nur
in kleine Scheiben schneiden.
Ja,
ja, nur mit Bananen. Was ich auch sehr gut fand, war die Kiwi-To-Go-Box, weil man weiß ja, jeder kennt das ja, wie unglaublich nervig das ist, wenn man so eine Kiwi von A nach B tragen muss. Und,
ja,
da gibt es so eine kleine Tupperdose, die Kiwi-To-Go-Box. Das ist doch super, ne?
Ja, und all diese Dinge kaufe ich gerne und wenn es das jetzt am, ja, Morgen nicht mehr gibt, ja, fände ich nicht schön, ehrlich gesagt.
Würde nee, also muss ich auch sagen.
Ärgern. Also ich hoffe, also wir sollten mehr TÜNEF kaufen, damit das also, ja, weiterhin auch verfügbar ist, wenn wir es dann mal brauchen.
Ja, aber es ist, glaube ich, schon zu spät, denn die werden diese Sparte massiv eindampfen, weil das einfach nicht mehr so richtig gut geht, nicht mehr funktioniert. Dafür werden sie bei Tchibo, und jetzt wirst du festhalten, sie werden künftig mehr auf Kaffee setzen. Also die haben in Tchibo-Filialen teilweise jetzt auch so einen Barista da stehen und treten aber dann wiederum dadurch hart in Konkurrenz mit Bäckereien, die massiv aufgerüstet haben. Die sind jetzt im Grunde genommen so der Gegenplayer Nummer eins. Hätte man auch nicht gedacht, ne?
Das ist auch verrückt, ja. Und irgendwann wird da einer vom Himmel geschossen.
Das ist sie jetzt. Die Wende.
Kuss-Eklat bei Fußball-WM. Spanischer Verbandsboss Rubiales soll Rücktritt angekündigt haben. Das berichtet der Spiegel. Wegen eines übergriffigen Kusses bei der Siegerehrung der Frauen-WM gerät Spaniens Fußballchef Luis Rubiales massiv in die Kritik. Nun ist der Druck offenbar zu groß geworden. Ja, das ging natürlich in den letzten Tagen massiv hin und her. Das haben wir alle ja auch sehr interessiert verfolgt. Ne, erst gab es den WM-Titel für die spanischen Frauen. Dann griff sich Luis Rubiales die spanische Weltmeisterin Jennifer Hermoso. Da hat er sie auf den Mund geküsst, er hat sie im Grunde genommen wirklich an sich gezogen, hat also sehr deutlich gemacht, der Chef bin ich, du kommst jetzt mal schön her und lässt dich jetzt mal ordentlich abbusseln. Und erst sagte Hermoso, hatte sie bei Instagram geschrieben, das hat mir nicht gefallen. Da gab es plötzlich ein offizielles Statement im Sinne von, nein, das ist so alles in Ordnung. Da hatte man dann irgendwie auch ein bisschen das Gefühl, das hat sie doch nicht ernst gemeint. Dann kam plötzlich raus, das hat sie so nie verfasst. Dann soll er sie an Bord quasi versucht zu haben zu überreden, ein gemeinsames Statement via Insta rauszugeben, wo sie sich beide entschuldigen. Und jetzt am Ende dieser Woche gibt es dann eine Sondersitzung des spanischen Verbandes und dieser Mann ist möglicherweise schon weg. So. Und was lehrt uns diese ganze Geschichte?
Dass man das mal sein lässt.
Ja, ist richtig. Ja, vor allen Dingen, und das fand ich in dem Zusammenhang sehr, sehr gut, dass jetzt sogar der FIFA, also der Fußballweltverband FIFA, ein Disziplinarverfahren eingeleitet hat. Denn, frei übersetzt, da hat die FIFA gesagt, so, das geht nun überhaupt nicht. Das bringt unsere schöne FIFA in Verruf, denn wir achten quasi die Menschenrechte. Und bei uns, bei der FIFA, geht es uns ganz explizit darum, dass alle Menschen sich wohlfühlen und dass da niemand in irgendeiner Art und Weise da gegen seinen Willen zu irgendwas gezwungen wird. Und
das da muss man sagen, da hat die Statuten, FIFA natürlich klar. Sogar in den Statuten des spanischen Fußballverbands war doch eine sehr konkret formulierter Satz, wo es irgendwie hieß, stimmt, dass man die Lippen nicht aufeinander drücken darf oder so. Wo also wirklich sehr genau schon, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber so ziemlich genau das, was da passiert ist, war also explizit vorher schon mal verbunden. Also
aber
es ist schon mal vorgekommen.
Ja, genau.
Ja, es wird schon mal vorgekommen sein. Das sind wie diese amerikanischen Gesetze, wo man sagt, man darf irgendwie in Idaho nicht rückwärts auf dem Pferd sitzen und Halleluja singen, weil irgendeiner das mal so lange gemacht hat, bis es verboten wurde. Und deswegen denke ich mal, dass das überbordende Temperament von irgendwelchen Typen, die also noch nicht so ganz verstanden haben, wie man miteinander umgeht im Falle einer freudigen Nachricht, ja, wird es schon wahrscheinlich schon mal passiert sein. Ja, aber es war auch wirklich unangenehm, also das zu sehen.
Ja, ja.
Und auch so dachte, also wenn das jetzt einfach mal so durchgeht nach dem Motto, ja, sind alle gut drauf und ach, siehste mal, und die freuen sich halt total.
Ja, ja.
Das wäre schon sehr befremdlich gewesen, wenn der da nicht jetzt das noch irgendwie hätte erklären müssen oder im Idealfall wie jetzt einfach rausfliegt.
Ja, Kalle Rummenigge hat beim Sportbild Award gesagt, Leute, jetzt redet euch mal ab, das war völlig okay. Also im Überschwang der Gefühle habe ich auch schon Männer geküsst, nicht auf den Mund. Man hatte ja beim Sportbild, bei der Sportbild Award ist ja sowieso so ein bisschen so eine Art, sag mal, Safe Space für verletzte Männer. Mhm. Und Kalle Rummenigge hat natürlich das gemacht, was man von ihm erwartet hat. Völlig klar. Ich glaube, es ist nur wieder so, ist auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass irgendwann das Vergehen gar nicht mehr im Vordergrund steht, sondern die unglaublich schlechte Art und Weise, mit der eigenen Zuwiderhandlung umzugehen.
Also
weil ich glaube, hätte er frühzeitig gesagt, pass mal auf, Leute, das war scheiße von mir, das geht so nicht und die Kritik ist total berechtigt. Ich glaube, dann wäre er sogar ohne Rücktritt da durchgekommen.
Also die einzig seriöse Institution, die sowas einordnen sollte, ist Waldis dritte Halbzeit auf News.
Oh Gott, ey. Oh Gott, das hat auch noch gefehlt. Übrigens möchte ich an dieser Stelle noch was sagen, weil ich habe wirklich sehr darüber gelacht. Ein sehr schöner Wortwitz von Lukas Vogel sagen bei Fußball MML im Zusammenhang mit Rubiales, ja diesem auch sehr übermotivierten, etwas präpotenten Glatzkopf. Er hat ihn halt einfach natürlich frei nach der spanischen Lesart einfach als Jeff Bezos bezeichnet. Das hat mir wirklich sehr, sehr
Was ist denn da schiefgelaufen?
Ja, Stichwort Fehlverhalten. Ein Foto macht die Runde gerade, und zwar von der Sommerparty der Schweizer Weltwoche von Roger Köppel. Und da ist das Foto, ist zu sehen, Matthias Matusek in einem geblümten Hemd. Außerdem Hans-Georg Maaßen, gerade eben noch durch Chats mit Reichsbürgern aufgefallen, mit einer wild gemusterten Krawatte. Und in der Mitte steht Harald Schmidt. Und klar, dass dieses Foto natürlich im berühmten Netz nicht kommentiert bleiben würde. Und da muss ich sagen, meine erste Empfindung war, ach du Scheiße. Das war so einfach so ein ganz, ja. ganz klassisches, ach du Kacke, ey.
Ja, da bleibt nicht mehr viel Humor über, ne? Bei so einem Bild. Ja. Und dass der da freiwillig da zu Hause losfährt, dahin geht, genau wissend, wer da alles ist und sich da freut auf einen herrlichen Abend mit guten Gesprächen mit Hans-Georg Maaßen und anderen Aussortierten, stellt er sich also dann dahin auf Einladung der Weltwoche. Also ja, man zweifelt an sich selber, dass man also mal so eine Art, ja, so eine Art Bewunderung auch mal hatte. Aber es sind wahrscheinlich so die einzigen, die sich noch so für seine kultigen Kultinterviews oder wie er dieses Genre, was er da angeblich erfunden hat, nennt, sind wahrscheinlich die einzigen, die das noch so interessiert. Er adelt da den ganzen Laden, indem man natürlich da, ja, da wahrscheinlich dann der, wie sagt man, einäugig unter den Blinden ist. Ich weiß es nicht.
Naja, vor allen Dingen, man weiß ja bei so einer Sommerparty gar nicht, vor wem man sich zuerst drücken soll. Ne? Also sind ja auch noch andere Leute da. Also Alice Weidel ist da noch rumgelaufen. Wer war noch irgendwie da? Irgendeinen Heinz habe ich noch vergessen, der irgendwie auch noch irgendeine Dubiose, also waren wirklich... Ich meine, Roger Köppel, Schweizer Weltwoche, gerade eben noch
selber dadurch. Reicht doch schon,
ja, das meine ich halt eben. Also. Ne? Es geht ja gar nicht um das Foto an sich, sondern es ist halt die Schweizer Welt. Ich meine, weißt du, grundsätzlich kann ja jeder überall hingehen, wo er will. Aber gerade die Schweizer Weltwoche, die ist schon wirklich eine ganz harte Nummer. Roger Köppel, gerade im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine, wirklich, also da ist ja, da jagt ja eine Bodenlosigkeit die nächste. Bei Harald Schmidt, der echt nochmal zur Höchstform aufgelaufen ist, im April, als er bei der FAZ war, da gibt es noch einen Podcast und das war wirklich fantastisch und es war wirklich unterhaltsam, klug und scharf beobachtet. Und dann kommt so ein Ding, wo ich mir immer die Frage stelle, es ist ja schlussendlich ja eigentlich nur die Lust an der Provokation, die einen dazu treibt,
Aber man kann doch nicht den ganzen Abend da rumstehen. Also ja, das ist unabhängig mal von der politischen Position, das ist, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Klar. Aber alleine die Geduld mit sich selber zu haben,
ja, das ist es,
es lässt einfach tief blicken zu sagen, für die, weiß ich auch nicht, ich nehme jetzt den ganzen Tag Zeit dafür und wende jetzt meine Zeit, also dieses Bild zu Hause loszugehen und sich die Schuhe anzuziehen, das ist eigentlich das Kurioseste an dem ganzen Ding, dass man sagt, morgen gehe ich da hin, da kann ich nicht, da habe ich da diese Veranstaltung und dann geht man so los und zieht sich eine Jacke an und kauft sich irgendwie noch ein Getränk am Hauptbahnhof, weil man weiß, da fährt man jetzt hin.
Naja, das ist es halt. Ne?
Und das finde ich eigentlich das viel größere Psychogramm.
Absolut, ja, vor allem, du stehst dann ja zwischen so Leuten, du weißt das ja auch, du weißt, der eine hat zuletzt irgendwie auf so einer Bierkiste vor dem, was weiß ich, Hamburger Hauptbahnhof gestanden.
Geworden,
ja, und der andere gibt da irgendwelchen achtklassigen YouTube-Formaten, Interviews, wo er da über die Globalisten erzählt. Also es geht dann noch nicht mal mehr um die reinen Inhalte, sondern alleine nur schon so um die reine Präsenz, wo die da so stehen. Und man will ja eigentlich nie so Teil eines solchen Teams sein. Alleine, weil es ist ja auch reichlich Arroganz mit dabei, dass man da hingeht und sagt, ich habe doch jetzt keinen Bock, da irgendwie links neben Bierkisten Paule zu stehen und rechts irgendwie da den gerunden YouTuber. Aber gut.
Wer weiß, vielleicht ist es auch einfach nur AI und es ist wie mit dem Papst in der Daunenjacke.
Unterm Radar.
Andreas Ellermann und die Güllepumpe aus Trash, ein sehr schöner Gastbeitrag von Peter Breuer bei Übermedien. Das Wort von ist der Adelstitel der vermischtes Spalte, das von Medien verliehene Prädikat für die Verwandten oder sonst wie mit Promis verbandelten Personen, die den Reality-Hofstaat als Freund von oder Tochter von besiedeln. Ihre eigene Popularität mussten sie sich zuweilen ganz bürgerlich in den Sommerhäusern von RTL oder als Queen des Promi-Shoppings hart erarbeiten und doch bleiben sie immerzu der oder die von. Und so ein besonderes Exemplar ist Andreas Ellermann, der kultige Millionär aus Hamburg. Das ist ja etwas kräftige Herr mit der Carrera-Brille und der Baseballkappe, wo cool draufsteht, der zuletzt mit Patricia Blanco zusammen war. Du, ich gehe fest davon aus, du verfolgst mit großem Interesse das Treiben dieses Mannes.
Ja,
oder?
Genau. Bei dem, ich bin, das ist ja für mich eigentlich schon die zweite, dritte Generation solcher Stars.
Ja.
Ich habe mich letztens erinnert an eigentlich den, wie soll man sagen, den Ziehvater, den geistigen Ziehvater von Andreas Ellermann. Und das war jemand, ich weiß nicht, ob er dir noch was sagt, namens Michael Leicher.
Ja, natürlich. Natürlich.
Der Kitschmillionär.
Der Kitschmillionär aus Bochum. Michael Leicher,
Bochum,
der Kitschmillionär.
Michael Leicher. Und der hatte eigentlich diesen Job, wenn man so sagen soll, den Job, den dann Andreas Ellermann jetzt netterweise aufgegriffen hat, den hatte der früher.
Stimmt.
Und der fiel mir wieder ein. Und es gab also dann immer mal wieder, das war ja auch eine Zeit lang, war es ja auch mal Kim Schmitz.
Stimmt.
Ne, bevor er dann mit Mega-Upload also andere Sorgen irgendwann mal hatte. Aber so diese Position in der Öffentlichkeit, da kommt ein Verrückter, der so hochgejazzt wird zum Millionär und auch selber irgendwann dran glaubt, dass das ist.
Ja.
Und so ein bisschen davon lebt, dass Kamerateams von RTL sie dabei filmen, wie sie also reich
richtig
sich benehmen.
Genau, genau. Also Peter Breuer schreibt hier unter anderem, Anfang 2023 trennte er sich von Patricia Blanco und findet bei Bild, T-Online, Fokus, Stern, Bunte, TZ, OK-Magazin, RTL Pro7 und im Feuilleton von Tag 24 dankbare Abnehmer für seine Version des Beziehungsendes, den er von der Konsumsucht seiner Ex berichtet, die auf den gleichen Kanälen von seinem Geltungsdrang erzählt. Also jetzt mal, wann zerstört Andreas Ellermann die Beziehung von Mark Terenzi und Verena Kehrt? Das kann doch nicht mehr lange dauern, oder? Das ist doch
der hätte eigentlich noch gefehlt am Tisch.
Ja.
Also es gab ja dieses, bevor die letzte, in Anführungsstrichen, Partynacht da losging, saßen die ja alle in Hamburg in irgendeinem Restaurant. Und schon die Anordnung der Personen am Tisch hätten eigentlich schon, da hätte man eigentlich sagen können, komm, wir trennen uns jetzt hier und gehen alle wieder nach Hause, weil das funktioniert so nicht. Da war Claudia Obert mit ihrem Lover Max.
Ja.
Es war ein DJ namens Steven S., den ich also bislang auch nicht kannte, der aber deswegen berühmt ist, weil er so kultige Rasterlocken hat.
Ach so, natürlich.
Ja, das ist wohl, das hat ihn irgendwie hat ihn das manifestiert in der Hamburger DJ-Szene.
Okay.
Dieser Umstand. Und dann, und Kalle Schwensen saß noch da als Stimme der Vernunft und als altväterlicher Betreuer.
Ja, was ist mit Kerstin Lasogga auch noch, die Mutter von Pierre-Michel Lasogga, ne?
Ja,
Kerstin
die Lasogga kam später dazu in der ersten Station in Susis Showbar.
Das ist doch ein Wahnsinn.
Na, ist doch egal. Auf jeden Fall, da hätte Andreas Ellermann auf jeden Fall ein, also der wäre, wenn man so, der kennt doch immer diese Bilder, dass man oben und unten und dann oben ist was anderes als unten.
Ja.
Und dann muss man das so einkreisen. Wenn man auf dem unteren Bild einfach Andreas Ellermann dazugesetzt hätte, hätte man wahrscheinlich eine Viertelstunde draufgestartet und hätte nicht gewusst, was hier anders ist.
Oh Gott, ey. Also es ist wirklich absolut faszinierend. Für mich ist ja im Grunde genommen war und ist Iris Klein der Beweis dafür, dass der Boulevard dieses Promi-Ding wirklich zu weit gedreht hat. Das ist für mich das Ultimative. Aber so geht es natürlich auch. Wir werden das weiter mit Spannung verfolgen. Ein letztes noch, Klaas. Am Sonntag hat Friedrich Merz das große Sommerinterview in der ARD. Mhm. Wie glaubst du, geht das aus am nächsten Tag?
Ja.
Was passiert?
Was kann da nach Björn Höcke noch kommen?
Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil man weiß ja von Friedrich Merz, er ist ja in allem, was er sagt, an Klarheit nicht zu überbieten. Denk mal, am nächsten Tag werden wieder so 10 bis 12 Exegeten und Unionsapostel wieder erklären, was er eigentlich gemeint hat und was da wieder.
Genau,
wieder
und dann so Wörter wie Sozialtourismus werden dann wieder einkassiert und kleine Paschas und so. Und so in dieser Preisklasse wird er wahrscheinlich wieder so ein paar Sachen, die er, ja, wo man dann nachher wieder rumrätselt, hat er das jetzt absichtlich gesagt oder ist ihm das einfach rausgerutscht? Ich weiß nicht, also ich glaube, er kann zumindest mal davon ausgehen, dass sein Umfragehoch dann wieder also beendet ist und wieder da ankommt, wo er mal gestartet ist, nämlich bei -5.
Sehen wir es doch einfach positiv. Bislang hat er noch nicht die Maschine von Markus Söder abschießen lassen. Und das ist doch in diesen Zeiten doch einfach schon auch mal, ist das schon mal ein schönes Minimalziel. Klasi, ich danke dir ganz herzlich.
Ja,
ich gehe davon aus, du drückst dem Film Das Lehrerzimmer ganz fest die Daumen.
Ja.
Denn
ja,
du hast ja eine gewisse persönliche Verbandlung sogar zum Teil des Casts, wenn ich mich nicht irre.
Ja,
ne?
Ich habe mit Leonie Benisch zusammengedreht. Wir haben ein paar Tage da gemeinsam am Set verbracht. Ich habe sie sehr zu schätzen gelernt und freue mich deswegen sehr für sie. Und ich habe auch sogar einen der vielen deutschen Filmpreise verliehen an den Regisseur und Drehbuchautor vom Lehrerzimmer. Und insofern war ich also zumindest mal am Anfang in der Nähe, als diese Karriere dieses Films und damit einhergehend auch die Karriere der Beteiligten des Films, als das losging. Und ich würde mir das natürlich wünschen, dass das weitergeht. Nicht nur für Leonie Benisch, aber vor allem für sie.
Dann werde ich dich einfach in der nächsten Folge, wenn du wieder hier zu Gast bist, ankündigen als der Oscar-Macher. Ist doch geil, oder? Das ist
genau das, was ich und Andreas Ellermann, wir machen die Stars.
Das will man noch hören. Klaas, lass dir gut gehen. Ich freue mich auf die aktuelle Folge Baywatch Berlin. Und wann geht's mit Late Night Berlin weiter?
Ah, oh, dauert noch. Am 19. September sind wir wieder da. Es dauert noch ein bisschen.
Längste Sommerpause aller Zeiten, das ist ja unglaublich, ne?
Ja, aber ich mache ja währenddessen schon was. Ich bereite das ja gut vor. Es ist ja nicht so, dass ich hier rumsitze und mit alten Freunden über tägliche Politik spreche.
Das nehme ich jetzt mal so zur Kenntnis. Klaas, lass dir gut gehen. Allen anderen ein schönes Wochenende. Bis denn. Mach's gut. Dankeschön.
Tschüss, Miki. Danke, dass ich da sein durfte.
Ciao, ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.